Deutschlandfunk.
HIV ist mittlerweile sehr gut behandelbar.
Man kann ein ganz normales Leben führen, wenn man regelmäßig die Medikamente einnimmt.
Sagt Lukas von Ärzte ohne Grenzen.
Das ist der größere Knackpunkt an der Geschichte, dass viele unserer Patientinnen und Patienten, allein schon, weil sie zu weit weg leben vom Krankenhaus, große Probleme haben, regelmäßig an ihre Medikamente zu kommen.
Lukas hat unter anderem im Südsudan HIV-Infizierte behandelt. Jetzt ist die weltweite Bekämpfung des Virus aber seit einiger Zeit deutlich schwieriger geworden.
Never has donor funding fallen so far, so fast, and those most vulnerable are already paying the price.
Noch nie sei die Finanzierung so tief gefallen. Viele Menschen bezahlen jetzt schon den Preis. Das hat die Präsidentin der Welt-AIDS-Konferenz gesagt. Diese Konferenz ist jetzt in Brasilien zu Ende gegangen und wir schauen heute noch mal drauf, wo stehen wir im Kampf gegen HIV und könnte ein neues Medikament bald ein Gamechanger werden?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Freitag, der 31. Juli. Mit HIV infiziert zu sein, bedeutet oft immer noch ein Riesenstigma.
Wir haben zum Beispiel vor dem Patienten nie das Wort HIV benutzt, wenn andere Patienten auch im Raum waren.
Stattdessen Codewörter.
Im Südsudan war unser Codewort zum Beispiel P24.
P24 oder P24 ist ein Antigen, was man im HIV-Test verwendet.
Das heißt, alle unser medizinisches Personal wusste, was es bedeutet, aber eben die Patientinnen und Patientinnen wussten es nicht. Und um den Patientinnen und Patienten ihre Diagnose zu öffnen, haben wir sie dann immer entsprechend zur Seite genommen, dass niemand anders das mitbekommen hat, dass sie mit HIV infiziert sind.
Das ist Lukas Helbig.
Ich bin Notfallmediziner, arbeite normalerweise in einem großen Krankenhaus in Berlin, war aber die letzten 2 Jahre mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs, unter anderem im Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik.
In einem Einzugsgebiet von über 100.000 Menschen, ein einziges Krankenhaus. Dort hat Lukas dann mitgearbeitet. Und er hat viele HIV-PatientInnen versorgt. Was bedeutet es in einem Land wie dem Südsudan oder der Zentralafrikanischen Republik, mit HIV infiziert zu sein?
Das ist auf jeden Fall eine schwerwiegende Situation, nicht nur für die Menschen, die infiziert sind, sondern auch für die ganzen Familien. Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man HIV am Anfang nicht merkt, weil HIV befällt das Immunsystem und am Anfang hat man da noch keine wirklichen Symptome. Aber während die Krankheit fortschreitet, ist es dann so, dass das Immunsystem immer schwächer wird und die Leute dann auch beginnen, die Symptome zu merken, weil sie sich mit Infekten infizieren, die sie sonst nie bekommen hätten, weil ihr Immunsystem die abgewehrt hätte. Ja. Aber so bekommen sie schwerwiegende virale oder auch Pilzinfektionen. Und mit der Zeit sieht man es den Menschen dann auch an, weil ihr Körper wirkt einfach total ausgemergelt, kann man sagen. Also die Leute, ich hatte Patienten, die haben bei 1,80 Meter Körpergröße, haben die noch 32 Kilo gewogen. Also die haben einfach gar keine Reserven mehr gehabt, weil ihr Körper einfach nicht mehr in der Lage war, simpelste Infekte zu bekämpfen.
Ist denen dann bewusst, dass sie dann an AIDS erkrankt sind? Oder fragen sich die meisten, okay, was passiert eigentlich mit mir?
Für die allermeisten ist es eher die Frage, okay, was passiert mit mir? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir die Menschen in so einem späten Stadium sehen, ist, dass da keine große Awareness da ist für diese Krankheit. Aber auch, dass natürlich die Hürden, medizinische Versorgung in Angriff zu nehmen, sehr, sehr hoch sind. Und wenn ich von hohen Hürden spreche, dann spreche ich jetzt gar nicht von Geld zum Beispiel, weil unsere Leistungen sind ja komplett kostenlos. Aber für die meisten Menschen ist die größte Hürde einfach Distanz, weil es für die Menschen dort bedeutet, dass wenn sie ins Krankenhaus gehen wollen, sie große Distanzen zurücklegen müssen. Teilweise sind das mehrere Tage, die Menschen dann zu Fuß sich auf den Weg machen müssen, um unser Krankenhaus zu besuchen. Und das sind dann auch Tage, in denen sie nicht die Aufgaben übernehmen können, die sie sonst in der Familie haben. Also das Feld bestellen oder auf die Kinder aufpassen oder welche Aufgaben sie auch immer zu Hause haben. Weswegen es schon sehr weit gekommen sein muss, dass die Menschen dann wirklich auch diesen weiten Weg auf sich nehmen, um zu uns zu kommen.
Wenn du sagst, die Menschen kommen oft auch dann zu einem sehr späten Zeitpunkt, wie schaffen die das überhaupt noch, wenn sie dann schon erkrankt sind oder Symptome haben, 5-6 Tage weit zu gehen? Das ist ja auch unfassbar krass.
Das ist auf jeden Fall unfassbar krass. Und deswegen kommen die Menschen in der Regel auch nicht alleine, sondern immer mit einem Familienangehörigen. Da er auch notwendig ist, weil wir in dem Krankenhaus, was wir haben, da ist jetzt nicht so, wie wir das in Deutschland kennen, dass die Pflegekräfte einen da komplett versorgen können, auch wenn man alleine da ist, sondern dass die grundlegenden pflegerischen Aufgaben werden durch die Familienangehörigen übernommen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten habt ihr denn dann konkret vor Ort?
Wir können schon sehr, sehr viel tun, wenn es die Menschen denn zu uns schaffen. Also das ist, glaube ich, auch in Deutschland vielen Leuten nicht klar, dass man mit HIV, wenn man die Medikamente nimmt, eine ganz normale Lebenserwartung hat. Man kann ein ganz normales Leben führen, wenn man regelmäßig die Medikamente einnimmt. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo die Medikamente, damit meine ich eine Pille am Tag. Eine Pille am Tag reicht aus, um das Virus so weit zu unterdrücken, dass es keine Probleme hat und auch, dass man nicht mehr ansteckend ist für andere. Also auch sozusagen verhindern kann, dass die Infektion sich weiter ausbreitet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ein normales Leben leben kann, wenn man eben Zugang zu den Medikamenten hat. Und das ist der größere Knackpunkt an der Geschichte, dass viele unserer Patientinnen und Patienten allein schon, weil sie zu weit weg liegen vom Krankenhaus, große Probleme haben, regelmäßig an ihre Medikamente zu kommen.
Könnt ihr denn dann, also versorgt ihr Menschen dann für ein paar Wochen, ein paar Monate mit Medikamenten, mit dieser Pille und die müssen dann wieder zu euch kommen? Oder wie kann ich mir das dann praktisch vorstellen?
So in etwa kannst du dir das vorstellen. Also wir hatten ja einerseits unser Krankenhaus, in dem wir die schwerwiegenden Akutfälle versorgt haben, wo wir auch AIDS-Kranke versorgt haben. Aber jetzt, ich sag mal, die einfach in Anführungszeichen nur HIV-Infizierten, die sonst keine Symptome hatten, die haben sich in unsere HIV-Ambulanz dann vorgestellt und haben dort regelmäßig ihre Medikamente abgeholt. Und das hing dann immer sehr davon ab, wie weit sie entfernt leben. Wenn sie sehr weit entfernt leben, dann hat man versucht, die Tabletten für 2-3 Monate Vorrat mitzugeben. Aber selbst dann war es häufig nicht gesichert, dass sie dann nach 2-3 Monaten auch wiederkommen und sich die Tabletten wieder abholen. Ja. Weil wenn es einem schlecht geht, geht man ins Krankenhaus und dann nimmt man die Medikamente, dann geht es einem wieder gut. Und dann, das sieht man ja auch bei allen anderen Krankheiten, dass dann die Bereitschaft, weiter Medikamente zu nehmen, mit der Zeit auch sinkt, weil man die Notwendigkeit nicht mehr sieht. Und das ist eben das Tückische an HIV, dass es sich erstmal nicht so zeigt und dass man aber trotzdem einfach lebenslang diese Medikamente braucht, um nicht wieder krank zu werden.
An der Stelle vielleicht noch mal kurz eine Einordnung der Begriffe. HIV ist das Virus, mit dem sich Menschen anstecken. AIDS ist die Krankheit, die ausbricht, wenn das Virus nicht behandelt wird. Und das Ziel ist es natürlich, die Infektion so zu behandeln oder zu bekämpfen, dass es gar nicht zu AIDS kommt. So, und wo stehen wir jetzt im Kampf gegen HIV und AIDS? Das kann er uns sagen.
Ich bin Christopher Weingart, ich bin Wissenschaftsjournalist. Ich recherchiere vor allem zu Themen, die mit Infektionskrankheiten zu tun haben, die mit Wissenschaftsleugnung oder Feindschaft zu tun haben und eben auch zu HIV.
Wie haben sich die Zahlen denn entwickelt?
Also eigentlich ist es da jetzt in den letzten Jahren gut vorangegangen. Um das mal mit Zahlen deutlich zu machen, das wird jetzt so ein kleiner Infodump. 2025 haben weltweit 41 Millionen Menschen mit dem Virus gelebt. Davon sind 1,2 Millionen Neuinfektionen und knapp 600.000 Menschen sind durch die Folgen von AIDS verstorben. 2009, also jetzt mal 16 Jahre da zurückgedacht, waren es noch 33 Millionen Menschen, die mit dem Virus gelebt haben. Man merkt also, es werden mehr.
Ja.
Aber damals haben sich auch noch 2,5 Millionen Menschen ungefähr neu infiziert und 1,8 Millionen sind gestorben. Also da sind die Zahlen wirklich drastisch gesunken. Und das liegt daran, dass man in diesen Jahren es ziemlich gut hinbekommen hat, die Medikamente, die es gibt, die das Virus in den Griff bekommen, auch den Menschen zu bringen und die Verfügbarkeit herzustellen, die es brauchen. Ja, und dann kam die Kürzung.
Auf die Kürzungen gucken wir gleich. Aber das heißt, man muss auch erstmal festhalten, in den letzten Jahren hat es ganz krasse wissenschaftliche Fortschritte gegeben in der Medikamentenentwicklung, Versorgung, was wirklich auch dazu führt, dass man HIV so behandeln kann, dass weniger Menschen an AIDS sterben müssen.
Genau. Also medizinisch hat man HIV im Grunde genommen besiegt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Medikamente. Mhm. Das ist die antiretrovirale Therapie, die dafür sorgt, dass das Virus im Körper im Grunde genommen keinen Schaden mehr anrichten kann. Die gibt es zum Teil auch schon länger. Also die ersten richtig erfolgreichen Therapien gibt es seit 30 Jahren. Nur man sieht es auch an den Zahlen, es ist leider lange Zeit nicht so gut gelungen, diese Medikamente auch an die Leute zu kriegen. Und das ist jetzt nochmal deutlich schwieriger geworden.
In welchen Teilen der Welt ist es denn gerade vor allem auch wieder schwierig oder wo steigen die Infektionszahlen?
Also die Infektionszahlen, die steigen an vielen Orten, die steigen auch zum Beispiel in Deutschland. Ganz grundsätzlich ist es so, dass der absolut überwiegende Teil der Infektionen und der Menschen, die mit dem Virus leben, in Ländern südlich der Sahara leben. Da sind dann teilweise auch 20% der Bevölkerung und mehr von diesem Virus betroffen. Das sind dann Länder wie zum Beispiel Südafrika oder Lesotho, wo wirklich eine sehr, sehr hohe Krankheitslast und Infektionslast da ist. Und da spielt sich jetzt auch dieses Theater der Neuinfektionen und der neuen Todesfälle auch ab.
Wenn du sagst Neuinfektionen, was genau hat sich denn jetzt verändert?
Also viele dieser angesprochenen Länder haben nicht die Mittel, um ihren eigenen Gesundheitshaushalt aufrechtzuerhalten. Das bedeutet andersrum, dass ein Großteil der Gelder, die für den Kampf gegen HIV und AIDS genutzt wurden, aus dem Ausland kamen. Mhm. Und da ganz, ganz überwiegend aus den USA. Also 2024 kamen 4 von 5 Dollar aus der Auslandshilfe für HIV aus den USA. Also ein riesiges Missverhältnis. Und die Trump-Regierung hat das Geld im Prinzip komplett zusammengekürzt. Das heißt, es gibt jetzt weniger Kliniken, es gibt viel weniger ÄrztInnen, es gibt viel weniger KrankenpflegerInnen, viel weniger Leute, die Tests durchführen, die Medikamente verschreiben und damit auch weniger Menschen, die Tests bekommen und Medikamente bekommen. Und das kann man dann relativ einfach übersetzen. Wenn nicht mehr getestet wird, dann wissen die Leute nicht mehr, dass sie infiziert sind. Dann können sie das Virus weitergeben und dann werden sie irgendwann ohne Medikamente ins Stadium AIDS kommen und daran versterben.
Jetzt hat ja die weltweite AIDS-Konferenz stattgefunden. Die stand unter dem Motto Rethink, Rebuild, Rise. Was muss denn da im globalen Kampf gegen HIV vor allem neu gedacht werden? Ist ja wahrscheinlich nicht nur Geld, oder?
Es ist schon viel Geld tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, was man grundsätzlich verstehen muss und was man eigentlich auch versteht, ist, dass Gesundheitspolitik nur global funktioniert. Denn wenn man jetzt beispielsweise auch in afrikanischen Ländern die Mittel zusammenstreicht, dann wird das auch hier ankommen. Das ist keine Frage des Ob, das ist eine Frage des Wann. Von daher Gesundheitspolitik wieder globaler denken. Und dazu gehören dann zwei Elemente. Das eine ist die Finanzierung. Das andere ist, was kosten eigentlich die Medikamente? Die Konzerne, die Patente halten, die fordern viel zu viel Geld für die Medikamente.
Da ist ja gerade vor allem auch das relativ neue Medikament Lenacapavir ganz großes Thema, zählt zu den wichtigsten Fortschritten in der HIV-Prävention seit Jahrzehnten. Würdest du auch sagen, dass das wirklich ein Gamechanger werden könnte beim Kampf gegen HIV und AIDS?
Also Lenacapavir könnte, und das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern das ist die Einschätzung von den ExpertInnen vor Ort, den Kampf gegen HIV und AIDS wirklich revolutionieren. Und das liegt daran, dass Lenacapavir anders verabreicht wird als bisherige Medikamente. Bisher gibt es Tabletten, die müssen dann täglich eingenommen werden. Die wirken auch sehr gut. Aber es ist natürlich schwierig, jeden Tag Menschen mit Tabletten zu versorgen oder sie so zu versorgen, dass die Tabletten lange vorhalten. Was Lenacapavir anders macht, ist, für die Prävention braucht man eine Spritze im halben Jahr. Mhm. Und der Schutz ist extrem hoch. Also mit jedem halben Jahr einer Spritze kann man sich in fast allen Fällen vor einer HIV-Neuinfektion schützen. Das heißt, wenn man jetzt Lenacapavir flächendeckend einsetzen würde, dann könnte man es schaffen, dass es irgendwann keine oder fast keine HIV-Neuinfektionen mehr gibt. Das Problem ist, das passiert nicht. Und zwar, weil dieser Wirkstoff viel zu teuer ist.
Was heißt viel zu teuer? Kann man das beziffern?
Also es gibt einen Pharmakologen aus Liverpool, der hat mal errechnet, dass man pro Jahr so $25 für die Herstellung von Lenacapavir für die Dosis für eine Person bräuchte. Die genauen Zahlen sind immer ein bisschen schwankend, aber der Konzern verlangt ungefähr $30,000 im Jahr. Und das ist in vielen Ländern völlig unrealistisch. Und es gab ja schon vor 2 Jahren, als Lena Kapavir als Prävention auf der Welt-AIDS-Konferenz in München vorgestellt wurde, die Ansage, dass es für ärmere Länder die Möglichkeit geben soll, das günstiger zu erhalten. Da ist jetzt sehr, sehr wenig passiert bisher. Also in Südafrika leben weltweit die meisten Menschen mit HIV. Das sind ungefähr 8 Millionen. Und die erste Person hat im Juni Lena Kapavir, also im Juni diesen Jahres Lena Kapavir bekommen. Das heißt, bis das wirklich so flächendeckend eingesetzt wird, dass man davon was hat, dass man davon einen Effekt sieht, nicht nur auf individueller, sondern auf gesellschaftlicher Ebene, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wie lang genau, ist aber unmöglich zu sagen.
Wissenschaftlich, also was die medizinische Weiterentwicklung angeht, gibt's also eigentlich ganz viel Hoffnung. Es muss nur eben dort ankommen, wo es gebraucht wird. Und mit weniger Fördergeld wird auch das von der UN gesteckte Ziel, bis 2030 AIDS als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit zu beenden, eher unwahrscheinlich, sagt Christopher. Ich habe Lukas von Ärzte ohne Grenzen gefragt, ob sie das auch schon bemerken, also dass die Kürzungen konkrete Auswirkungen haben.
Generell muss man sagen, wir als Ärzte ohne Grenzen sind ja unabhängig davon. Also wir sind komplett spendenfinanziert aus privaten Spenden. Das gibt uns natürlich eine große Unabhängigkeit in der Behandlung unserer Patienten. Das heißt, unsere Medikamente sind davon nicht unmittelbar betroffen. Aber natürlich merken wir, dass sich rings um uns herum neue Lücken auftun, die vorher von anderen Akteuren abgedeckt wurden. Und Ärzte ohne Grenzen ist eine große Organisation, aber auch wir können diese Lücken nicht stemmen. Und das ist wirklich ein großes Problem, dass sich vor allen Dingen so plötzlich diese Lücken aufgetan haben in der Bevölkerung.
Wie wichtig ist es, dass es solche Kliniken wie der, in die du ja dann auch gearbeitet hast, gibt, dass es internationale Gelder, Anstrengungen gibt, um HIV weltweit zu bekämpfen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, also einerseits natürlich auf der individuellen Ebene, dass die Patientinnen und Patienten ohne solche Angebote schlichtweg keine Versorgung haben und schlichtweg früher oder später sterben an der Krankheit. Aber natürlich auch aus einer globalen Gesundheitsperspektive, das sind ja junge Menschen, die da teilweise auch befallen sind von der Krankheit und die können nicht mehr da sein, können nicht mehr da sein für ihre Familie, die können nicht mehr da sein, um auch produktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Also es ist auf so vielen Ebenen wichtig, dass diese Menschen eine regelmäßige Versorgung erhalten.
Das war Unboxing News für heute. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da und abonniert Unboxing News, da würden wir uns freuen. Und ihr habt heute wahrscheinlich auch die Bilder aus Ceuta, der spanischen Exklave im Norden Marokkos, gesehen, wo innerhalb von einem Tag Zehntausende Migrantinnen und Migranten angekommen sind, kilometerweit durchs Meer geschwommen, um spanisches Festland zu erreichen. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Der Tag schauen heute auf dieses Thema. Hört da gern mal rein. Findet ihr ebenfalls in der Deutschlandfunk-App. Das Team unserer Folge heute: Jan Dahlmann, Ingo Rockenberg, Julian Hilgert und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.